Schönen guten Morgen. Erster Advent. Advent bedeutet Ankunft. Und mit dieser Tradition, dass wir 4 Adventssonntage feiern, erinnern wir uns an dieses Warten in der Geschichte Israels auf das Kommen des Messias, des Retters, des Heilbringers, der das Licht der Welt ist. Da heißt es im Propheten Jesaja an einer Stelle: Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkelheit die Völker, aber über dir geht auf die Herrlichkeit des Herrn und das Licht Gottes kommt sozusagen. Das wird da schon beschrieben an ganz vielen Stellen, schon in alttestamentlicher Zeit und Geschichte. Advent hat also etwas mit Geschichte zu tun, mit dem Warten. Wann kommt der Messias? Wann kommt der verheißene Retter, der die Dinge wieder in Ordnung bringt? Israel hat ja auch eine bewegte Geschichte, nicht nur heute, sondern schon immer gehabt. Und die Sehnsucht nach dem Retter, nach dem Messias ist heute auch ganz aktuell in Israel. Die meisten haben es nicht erkannt, dass der Retter, Jesus, der Messias, der König auch Israels, der Juden, schon gekommen ist. Und wir beten darum und dafür, dass immer mehr Menschen in Israel auch ihn als den Messias erkennen, dass er schon gekommen ist. Aber wenn ich jetzt das Stichwort so genannt habe, Advent beschreibt auch ein Stück Geschichte, dann sollte es so als Vorlage dienen, als Doppelpunkt, dass wir heute in diesem Gottesdienst an einer Linie entlang gehen, an deren Ende das Heil Gottes, so wie die Bibel das auch bezeichnet, dann sichtbar wird und erkannt werden kann. Und wir werden insbesondere einen Text aus dem Lukasevangelium gegen Ende des Kapitels dann anschauen, wo es um die Geschichte von Zacharias und seiner Frau Elisabeth geht. Da geht es zunächst einmal in Kapitel 1, im Lukas-Evangelium. Der Lukas will ja die Geschichte eigentlich von Jesus erzählen, aber bevor es mit Jesus losgehen kann, muss er eine andere Geschichte uns erzählen und beschreiben. Lukas-Evangelium, Kapitel 1, nach dem Einleitungstext, dem Prolog, beschreibt und erzählt Lukas, wie das war mit Zacharias und seiner Frau Elisabeth. Der Zacharias war Priester, war aus dem Priestergeschlecht in Israel und er hatte gerade Dienst im Tempel. Man musste da auch weihräuchern und so weiter. Und ich will das jetzt gar nicht weit ausführen, das könnte er selbst nachlesen. Er erscheint ihm der Engel Gottes, der Gabriel, und er verkündet ihm, dass seine Frau Elisabeth trotz ihrem fortgeschrittenen Alter, und der Zacharias war auch schon ein alter Knabe, dass die noch ein Kind bekommen sollten. Sie haben jahrelang gehofft und gewartet, aber es tat sich nichts und irgendwann, stelle ich mir vor, war die Sache für sie abgehakt. So viel haben sie von Biologie damals auch verstanden. Es ist einfach jetzt vorbei, keine Chance mehr, ein Kind zu bekommen. Und jetzt sagt der Engel dem Zacharias: Zacharias, dein Gebet ist erhört. Du wirst noch Vater werden. Der Zacharias kann es irgendwie nicht glauben. Und was geschieht? Der Engel beweist ihm sozusagen ad hoc sofort, dass Gott mehr kann, als Zacharias sich vorstellen kann. Und er sagt ihm: Du wirst jetzt stumm werden, bis die Sache in Erfüllung geht und der Sohn zur Welt gekommen ist. Und zack, der Zacharias bringt kein Wort mehr heraus. Die Leute wundern sich schon, warum bleibt er so lange im Tempel, kommt dann irgendwie raus und gestikuliert und gibt ein Zeichen. Also sie haben gemerkt, er hat da drin eine Erscheinung gehabt. Und ich habe aus dieser kleinen Geschichte schon einen Gedanken, den ich gern mitgeben möchte, dass wir den behalten. Ist mir selber wichtig geworden, obwohl jetzt nicht das Hauptthema ist von heute. Aber der Zacharias hatte also 9 Monate Zeit, darüber nachzudenken, was der Engel ihm gesagt hat, was ihm so unglaublich erschien. Und ich dachte, ja, Was wäre wohl passiert, wenn der Zacharias nicht verstummt wäre und er wäre rausgegangen und hätte zu irgendjemandem gesagt, hey, stell dir mal vor, mir ist da drin ein Engel begegnet, der hat mir gesagt, ich werde doch Vater werden. Da hätte er vielleicht gesagt sein Gegenüber, ich glaube, du bist da drin irgendwie gegen Pfosten gelaufen oder was? Glaube ich ja wohl selber nicht. Also der Zacharias, der hat nicht mal alle Tassen im Schrank, würde die Rede umgehen. Und er würde Zacharias mit seiner Frau reden und sagen, und die würde sagen, also, nee, also, und die anderen sagen, ja, das kann doch gar nicht sein. Was kann da alles werden, wenn man das, was Gott geredet hat, zerredet? Also, ich will es mal so auf den Punkt bringen, es ist besser, über eine Predigt gründlich nachzudenken, als sich darüber vorschnell kritisch zu äußern. Also, ich vertrage das jetzt einfach mal auf Predigt, ja. Denn es könnte ja sein, dass der Herr auch durch den Prediger geredet hat. Also ich habe jetzt vorhin in der Gebetsgemeinschaft das schon mehrfach gehört, dass darum gebetet wurde. Und ich hoffe, ihr seid alle mit diesem Anliegen gekommen in den Gottesdienst, dass der Herr zu euch redet. Und im besten Fall gebraucht er mich dazu, aber er kann es auch durch sein Wort, abgesehen von mir, wenn ich mal nicht so ins Schwarze treffe. Ja? Und mir ist es schon oft so gegangen, wenn ich einfach mal zugehört habe und das Wort Gottes in mir wirken lassen habe, nochmal drüber nachgedacht habe, drüber nachsinniert habe, dass mir dann plötzlich doch ein Licht aufgegangen ist und ich gemerkt habe, oh, der Herr hat mir etwas zu sagen gehabt. Also, um es so kurz zu fassen, es ist besser, über eine Predigt gründlich nachzudenken, als sich vorschnell kritisch darüber zu äußern. Es könnte ja doch sein, dass der Herr auch durch den Prediger geredet hat. Und bei Maria, über die will ich heute auch nicht so viel sprechen, aber bei der taucht es auch auf, diese Verhaltensweise, diese Eigenschaft. Und es ist etwas Wunderbares, als der Engel Gabriel auch ihr erschienen war und später dann die Hirten, nachdem Jesus schon geboren war, in der Krippe lag, da heißt es von Maria, und Maria behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und das ist, Moment mal, Vers 19 in Kapitel 2, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die behielt alle diese Worte. Die hat das alles abgespeichert, was sie gehört hat. Sie konnte es wahrscheinlich am Anfang noch nicht richtig einordnen, aber sie ging damit um. Sie behielt es in ihrem Herzen und bewahrte sie, alle diese Worte in ihrem Herzen. Das wäre so der erste Schritt jetzt mal gewesen. Mit diesem Gedanken verbunden, ja, der Zacharias, der nicht glauben konnte und was wir daraus lernen können. Das ist sozusagen die Vorgeschichte zu dem, was wir jetzt lesen wollen in Kapitel 1, die Verse 57 bis 79. Da wird uns dann berichtet, wie dieses Versprechen, diese Verheißung durch den Engel Gabriel ausgesprochen dem Zacharias gegenüber in Erfüllung ging. Und jetzt kommt die Zeit der Geburt von seinem Sohn Johannes dem Täufer. Da hat nämlich der Engel gesagt, so soll er heißen, Johannes. Und es war ungewöhnlich, was wir jetzt gleich hören im Text. Die sind nämlich nicht so einverstanden, die das mitbekommen jetzt. Und für Elisabeth, Vers 57, Kapitel 1, Lukas 1. Und für Elisabeth kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr große Barmherzigkeit an ihr getan hatte und freuten sich mit ihr. Und es begab sich am achten Tag, da kamen sie, das Kindlein zu beschneiden und wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber seine Mutter antwortete und sprach, nein, Zacharias konnte ja nichts sagen, ne? Der war ja stumm. Nein, sondern er soll Johannes heißen, in Klammer gesagt, das hat doch der Engel so dem Zacharias mitgeteilt. Und sie sprachen zu ihr, ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Und sie winkten seinem Vater, wie er ihn nennen lassen wollte. Und er forderte eine kleine Tafel und schrieb, er heißt Johannes. Und sie wunderten sich alle. Und sogleich wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge gelöst und er redete und lobte Gott. Und es kam Furcht über alle Nachbarn und diese ganze Geschichte wurde bekannt auf dem ganzen Gebirge Judäas. Und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen und sprachen, was meinst du, will aus diesem Kindlein werden, denn die Hand des Herrn war mit ihm. Ja, soweit der Text also, als der Zacharias seinen Sohn auf dem Arm hat und die ungewöhnliche Namensgebung bestätigt hat, wird seine Zunge wieder gelöst. Man könnte sagen, im Unglauben verstummte er. Und als er seinen inzwischen gewonnenen Glauben bestätigt, ja, das ist nicht jetzt irgendwie, weil mir ich nochmal jung geworden bin, sondern es ist wirklich ein Wunder Gottes, dass ich Vater geworden bin und der heißt Johannes, denn das hat der Engel mir so gesagt, da wird seine Zunge wieder gelöst, im Glauben wird seine Zunge wieder gelöst. Die Geschichte macht Schlagzeilen, kann man hier entnehmen. Das hat sich rumgesprochen, überhaupt, dass die Elisabeth schwanger wurde und auch, was es sonst damit auf sich hatte, dass der Zacharias jetzt plötzlich wieder sprechen konnte. Die Leute wurden von Furcht ergriffen, also das ging tief rein. Das haben sie nicht nur als große Freude wahrgenommen, sondern das hat sie umgetrieben. Ey, was ist das? Da ist jetzt was Besonderes, da tut sich was. Und es sprach sich herum. Und jetzt wird der Zacharias vom Heiligen Geist erfüllt und er spricht prophetisch ab Vers 67, das wäre der Textabschnitt, den ich dann im Besonderen gerne betrachten würde mit uns. Das heißt, er weissagt, er spricht Dinge aus, die interessanterweise nicht seinen Sohn betreffen, sondern vor allem Jesus betreffen, also den Heiland, den Heilbringer, den Messias, den ersehnten Retter. Und dann aber in Vers 76 und 77, da spricht er auch von der Aufgabe seines Sohnes Johannes, dem sogenannten Johannes dem Täufer. Und da heißt es, du wirst dem Herrn vorangehen, um seinen Weg zu bereiten, Erkenntnis des Heils vermitteln in der Vergebung der Sünden des Volkes. Und an dieser Passage bin ich hängen geblieben. Und da möchte ich heute einen gewissen Schwerpunkt drauf setzen. Wir sind ja noch nicht ganz bei Weihnachten, noch nicht bei der Geburt von Jesus, sondern wir sind jetzt in der Vorzeit. Advent heißt Ankunft, hat mit einer zeitgeschichtlichen Linie zu tun. Und was soll dieser Johannes der Täufer eigentlich? Am 24. Juni, ist ein halbes Jahr vor Heiligabend, da steht im Kalender was? Weiß es jemand? Da ist der Johannistag, ja? Dieser Tag erinnert daran, dass der Johannes so ein halbes Jahr wohl vor Jesus geboren sein müsste, laut den Schilderungen, wie es auch der Lukas vornimmt. Und also auch kirchengeschichtlich im Kalender hat sich das niedergeschlagen. Das hat eine Bedeutung, das ist wichtig. Und über diese Wichtigkeit will ich heute sprechen und einen gewissen Schwerpunkt setzen. Denn er soll, also dieser Johannes, Erkenntnis des Heils vermitteln in der Vergebung der Sünden des Volkes. Und was er da vermitteln will und wird, das ist notwendig, damit das Heil erkannt werden kann überhaupt als solches, damit das Licht erkannt werden kann, das in die Finsternis hineinscheint. Es geht also darum, dass die Menschen begreifen, wir sind ja in der Finsternis. Und darum geht es auch heute noch, dass Menschen das erkennen, ich bin von Natur aus in der Finsternis. Und nur wer sich der Finsternis bewusst wird, der kann auch das Licht erst schätzen in seinem Wert und es erkennen. Wenn wir mal jetzt im nächsten Schritt auf unserer Reise nach Kapitel 3 gehen und die Verse 3 und 7 bis 9 anschauen, dann sind wir da schon im Dienst, in der Tätigkeit von diesem Johannes dem Täufer angelangt. Wie trat Johannes der Täufer auf? Er hat seine Stimme erhoben wie eine Posaune, so stelle ich mir vor. Und interessanterweise, es wird berichtet in den Texten, die ich schon erwähnt habe, dass er schon im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt werden sollte und erfüllt wurde. Und er trat auf in einer Vollmacht, die die Menschen angezogen hat oder was bewirkt hat, ist, die Menschen angezogen wurden wie von einem Magnet. Sie strömten zu ihm, sie hörten ihm zu, obwohl er ihnen schonungslos den Spiegel vor Augen hielt. Sie hörten ihm zu und sie schlugen vielfach, wie man so sagt, an ihre Brust, also in sich, und kamen ins Nachdenken und erkannten, ja, es stimmt etwas nicht mit uns. Also da heißt es beispielsweise, als Johannes auftrat und er kam in die ganze Gegend, Vers 3, um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und konkreter, Vers 7, da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen, ihr Schlangenbrut, also es würde ich mir nicht getrauen, hier noch geschwind so zu predigen, ja, ich zitiere es ja jetzt nur, aber stellt euch mal das vor, es ist also nicht so, wie soll ich sagen, softe Predigt, seht zu, ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor, zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Wow, das hat eingeschlagen. Und sie haben sich gefragt, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Was stimmt denn mit uns? Er hat ganz konkret auch Dinge genannt aus dem Alltag. Das können wir im weiteren Textverlauf, dürft ihr gerne auch selbst mal nachlesen. Menschen wollten sich taufen lassen, sie gingen hinaus zu ihm und Johannes hat ihnen klar gemacht, hört mal her, das ist jetzt nicht gerade nur innen, dass sich alle taufen lassen, sondern die Taufe zur Buße bedeutet, dass ihr erkennt, wie es um euch steht. Und deshalb nehmt euch nicht vor in euren Herzen, naja, wir gehören ja eh dazu, wir sind ja Abrahams Kinder, nicht wahr? So wie heute Leute sagen, mein Großpapa war auch überzeugter Christ und meine Oma war auch ganz fromm und gläubig und hat eine Bibel und hat in der Bibel immer gelesen. Und meine Eltern, die haben auch immer wieder ein Gute-Nacht-Gebet gesprochen, das haben sie halt so auswendig gekannt. Und also, so schlecht steht's um mich nicht. Also ich habe doch ein bisschen was mitgekriegt. Nein, Johannes sagt ihnen, täuscht euch nicht. Bringt rechtschaffene Frucht der Buße, dass es zum Ausdruck kommt. Ihr erkennt, es stimmt nicht und es soll jetzt wirklich etwas anders werden. Das sollte euer Anliegen sein. Also, das war sicherlich eine Sensation der besonderen Art da am Jordan, wo Johannes getauft hat. Also, die Taufe zur Buße, die sollte Ausdruck davon sein, ich bin schuldig, ich lebe sündig, ich brauche Veränderung, ich brauche Vergebung für meine Schuld. Und an der Stelle können wir uns ja die Frage auch stellen, was sehen wir denn als das größte Problem an? Was ist gerade dein größtes Problem? Was ist das größte Problem der Menschheit? Wenn wir da eine Umfrage machen würden in der Fußgängerzone oder in Gschwend irgendwo, ja, dann, das wäre interessant, was man da hören würde. Das größte Problem ist mein Nachbar. Das größte Problem ist, dass ich gerade arbeitslos bin. Das größte Problem ist, dass ich gerade krank bin und ich möchte so gerne gesund werden. Das größte Problem sind die anderen oder meine Krankheit. So ungefähr würde sich das wahrscheinlich anhören. Aber was ist das größte Problem aus der Perspektive des Himmels, aus der Perspektive des Schöpfers, aus der Perspektive Gottes, der den Johannes hier als Sprachrohr benutzt und gebraucht? Was ist das größte Problem nach Gottes Maßstab und Bemessen? Es ist die Sünde des Menschen. Es ist seine Gottesferne. Es ist diese innere Herzenshaltung, dass der Mensch sagt, oh ja, im Alter kann ich mich auch noch mal um Gott kümmern, aber jetzt bin ich ja noch jung, ich möchte ja was erleben und ich lebe jetzt. Und also mit diesen frommen Geschichten da, das interessiert mich eigentlich nicht. Dass Gott eine Beziehung zu uns will, dass er uns geschaffen hat zur Gemeinschaft mit ihm und dass wir nur leben und existieren können in seinem Sinne, in dieser Gemeinschaft mit ihm, gar nicht auf dem Schirm. Der Mensch lebt verblendet dahin selbst vermessen und selbst überschätzt, von sich selbst überzeugt. Es geht ganz nach dem Motto, wie es beim Sündenfall ganz am Anfang der Bibel beschrieben wird. Der Mensch glaubte der Lüge des Teufels, der ihm weismachen wollte, ihr könnt Mensch sein, ohne Gott, könnt frei sein, euer eigener Gott sein. Dich auf den Königsthron setzen, das wär's doch. Unabhängig sein. Freiheit auf diese Weise als Lüge natürlich deklariert. Denn sie haben nicht die Freiheit gefunden, sondern den Tod, die Trennung von Gott. Die Trennung von dem, der das Leben in Person ist. Die Trennung von dem, der die Liebe in Person ist. Der die Wahrheit in Person ist. Und dann musst du dich nicht wundern, wenn es so aussieht in der Welt, wie es aussieht. Wenn du dich vom Licht trennst, dann wird es dunkel. Und so ist es mit dem Menschen von Natur. Er lebt in Trennung von Gott. Und das bezeichnet die Bibel als das Prinzip Sünde. Er ist zur Gemeinschaft mit Gott bestimmt, aber er lebt in Trennung von ihm. Das meint vom griechischen Wort her Zielverfehlung, das Ziel verfehlen, nicht in seiner Entsprechung leben. Und daraus folgen dann die Tatsünden. Ja, wenn du dich von dem trennst, der die Liebe ist, da ist nur noch der Hass da. Und so ist der Mensch von Natur, er ist nicht zum Guten fähig. Das größte Problem aus der Perspektive Gottes des Menschen, das größte Problem des Menschen ist seine Schuld und Sünde. Und solange der Mensch das nicht kapiert und nicht begreift, kann ihm nicht geholfen werden. Es ist wie wenn einer zum Arzt geht und der Arzt sagt, hören Sie mal her, Sie haben eine tödliche Krankheit. Der sagt, oh, jetzt habe ich mich doch gerade noch ganz gut gefühlt und jetzt sagen Sie mir so ein Käse da, also das fühle ich mich überhaupt, nein, das will ich gar nicht hören, auf Wiedersehen. Also zu Ihnen komme ich nicht mehr. So unangenehme Dinge, wie Sie mir da erzählen, also dieser blöde Arzt, jetzt suche ich mir einen anderen Arzt. Und der erzählt mir hoffentlich was anderes. Der sagt, oh, mit Ihnen ist alles in Ordnung, oh, Sie sind ja das sprühende Leben. Ja. Und welcher Arzt ist jetzt der bessere? Der es wirklich gut meint, der die Wahrheit sagt. Und so macht es Gott mit dem Johannes auch. Und er macht es auch in unserem Leben so, wenn er uns den Spiegel vorhält. Was ist denn der Spiegel, wenn wir so wollen, für unser Leben? Wir können die 10 Gebote nehmen und sehr gut nachvollziehbar ist es dann, wenn wir den zweiten Teil der 10 Gebote, der erste Teil beschreibt die Beziehung des Menschen zu Gott, das ist, und dann wird deutlich, wo es da schon nicht stimmt, und dann die Folge davon ist, was im zweiten Teil der 10 Gebote beschrieben wird, das zwischenmenschliche Verhältnis. Man muss sich nur in die Rolle dessen, der geschädigt wird, hineinversetzen, um zu verstehen, ja, Schuld ist auch Schaden. Und es ist Schuld. Du sollst kein falsches Zeugnis reden, wie du deine Nächsten irgendwelche Lügen oder Halbwahrheiten über andere verbreiten. Du sollst nicht töten. Und heute werden Frösche über die Straße getragen, sage ich manchmal, aber ungeborene Kinder werden im Mutterleib zerhäckselt und abgesaugt, ohne mit der Wimper zu zucken. Und viele sprechen dieses Thema überhaupt nicht mehr an. Es ist Mord, das ist Töten, ja. Und es ist eine gewaltige Schuld. Und so könnte man mit allen Geboten durchgehen und es würde deutlich, ja, würden die Menschen so leben, das wäre Himmel auf Erden, das wäre gut. Aber so leben sie nicht. Und deshalb ist es nötig, dass wir sozusagen auch diesen Maßstab uns vor Augen halten, um zu sehen, wie es um uns steht. Vor 2 Wochen habe ich hier in Gschwend, ja, 2. Korinther Kapitel 3 mit uns betrachtet. Und da stellt der Apostel Paulus die Herrlichkeit des Gesetzes und die Herrlichkeit des neuen Bundes gegenüber. Und wir haben gesehen, das Gesetz hat Herrlichkeit. Es ist etwas Wunderbares. Es geht um gute Gebote, um gute Weisungen. Und man kann dazu sagen, wenn so alle leben würden, da hätten wir Himmel auf Erden. So wäre es richtig. Ja, in, Insofern kann man vom Gesetz, vom guten Maßstab Gottes regelrecht begeistert sein und sagen, wow, das ist doch gut, so müssen wir leben. Ab jetzt lebe ich so. Ja, wer das nun anfängt und sich zum Vorsatz macht, der wird dann noch eines Besseren belehrt, dass er nämlich merkt, hey, irgendwie das klappt nicht. Der Mensch, der sich auf das Gebot fixiert und orientiert, darauf ausgerichtet ist und sagt, ja, das ist das Gute, das gilt's zu machen und ich will jetzt ein anderer Mensch werden. Ich habe ja jetzt erkannt, es stimmt nicht mit mir, anhand von diesem Maßstab habe ich das erkannt. Ab heute wird's anders, ab heute lebe ich nach diesem Maßstab. Das entfaltet Paulus recht ausführlich im Römerbrief und im Galaterbrief, wohin das führt. Es führt früher oder später in die Verzweiflung. Dass der Mensch sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem todverfallenen Leibe? Ich will doch das Gute tun. Ich habe ja Lust an Gottes Gesetz, sagt Paulus in Römer Kapitel 7. Ich habe Lust an Gottes Gesetz, Vers 22, Kapitel 7. Aber ich merke andere, ich erlebe eine Gesetzmäßigkeit, dass ich, der ich das Gute tun will, das Böse tue. Also was ist da los? Ja, mit dem Menschen stimmt etwas nicht. Also, das haben wir ja da entfaltet vor 2 Wochen, dass diese Herrlichkeit auf dem Angesicht des Mose, also vom Berg Sinai heruntergekommen ist, dann aufgehört hat. Er hat eine Decke vors Gesicht gehängt und Paulus nimmt es als Bild und sagt, so ist es auch für jeden, der den Gesetzesweg geht und versucht es zu tun. Am Anfang ist die Begeisterung da, aber nach einiger Zeit merkt er, ich schaff's nicht. Und da ist nichts mehr, da leuchtet nichts mehr, da ist Verzweiflung. Und deshalb stellt er eben den neuen Bund dann auch vor. Aber ganz klar, das Gesetz ist gut und es hat auch seinen Sinn und Zweck. Nur der Mensch, der darauf ausgerichtet ist, der kann es nicht tun. Das Gesetz ist gut, es zeigt uns auch, was gut wäre, aber es befähigt uns nicht, das Gute zu tun. Ja? Also, wer sich tiefer damit befassen möchte, und ich möchte es jedem empfehlen, jeder, der Christ ist, sollte mal den Galaterbrief und den Römerbrief wirklich durcharbeiten. Früher oder später ist es dran. So wichtig, diese Grundeinsichten, die man da vermittelt bekommt. Nun schauen wir nochmal auf den Johannes den Täufer. Der hatte mit seiner Predigt ja angekündigt, wenn es nicht anders wird, die Axt ist schon an die Wurzel gelegt. Und wir könnten jetzt, würde den Zeitrahmen sprengen, wir könnten jetzt in den Propheten Malachi gehen, also das letzte alttestamentliche Buch, bei mir in meiner Lutherbibel, ich weiß gar nicht, wie das in den anderen ist, aber vermutlich ist auch in den anderen Bibeln so. Da wird im Grunde genommen von diesem Propheten Malachi das Leben der Menschen, der Frommen in Israel beschrieben. Außen hui, innen pfui. Die Fassade stimmte, aber das Herz war weit von Gott entfernt. Und da wird es unschonungslos vom Propheten angesprochen, ganz ähnlich wie hier vom Johannes dem Täufer. Und da kommt dann auch die prophetische Aussage, dass der Johannes der Täufer, dass noch einmal ein Prophet auftreten wird im Geiste Elias, so wie es damals im Volk Israel war, die Geschichte mit Elia, wo es dann zur nationalen Bekehrung gekommen ist und so weiter, die allerdings nur kurz gehalten hat, Klammer zu, da wird darauf Bezug genommen und da heißt es, siehe, ich sende meinen Propheten Elia, bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und insgesamt wird da deutlich, gerade am Ende vom Propheten Malachi, es geht um Johannes den Täufer, der jetzt auftritt. Und jetzt hat das Johannes der Täufer ja auch im Kopf, der kannte diese Geschichte, diesen Propheten Malachi. Er dachte, wie geht das jetzt weiter? Das Gericht steht vor der Tür. Und wenn der Messias kommt, der wird aufräumen, er wird seine Tenne fegen und er wird alles, was nichts taugt, mit Feuer verbrennen. Also er hat Gerichtswort verkündigt und er dachte, es muss das Gericht auch kommen. Wenn wir jetzt mal nach Lukas 7 gehen, da wird uns berichtet, schon in Kapitel 3 wird uns berichtet, dass in Vers 19, dass Johannes von dem Landesfürsten Herodes ins Gefängnis gesteckt wurde, weil der mit seiner Bußpredigt auch ihn angesprochen hat in Bezug auf seine Lebensweise, hat ihn ins Gefängnis gesteckt. Und jetzt hat Johannes vom Gefängnis aus mitbekommen, dass Jesus unterwegs war und auftrat und predigte. Und was da geschah, das schien irgendwie nicht zusammenzupassen. Also das Gericht Gottes wurde durch Jesus nicht vollstreckt. Was soll das? Und da ließ er zu Jesus schicken, seine Jünger, die gingen dahin, und er sandte sie zum Herrn und ließ ihn fragen, bist du der da kommen soll oder sollen wir, das ist also Kapitel 7, Vers 19, oder bist du der da kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm kamen, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen, bist du der da kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Das haben die also Jesus jetzt gefragt. Zu der Stunde machte Jesus viele gesund von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht, verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. Zunächst mal unverständlich. Hier tritt Jesus auf als der wieder Wohltäter, der Menschen gesund macht, die es doch gar nicht verdient. Und die Rede ging um, was hat er gesündigt, dass er so krank ist und dass er diesen Schicksalsschlag erlitten hat und was hat der Falsches gemacht. Und so war die Denke der Leute und es war nicht ganz unbegründet. Und Jesus spricht Menschen immer wieder an, die den Eindruck haben, hier begegnet mir ein heiliger Mann, ein besonderer Prophet, vielleicht haben manche auch verstanden, wer Jesus wirklich ist, jedenfalls im Ansatz verstanden und sie haben sich nicht getraut, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Jesus hat zu vielen, die so waren, die sich ihrer Schuld und Sünde bewusst waren, hat er gesagt, fürchte dich nicht, dir sind deine Sünden vergeben. Daran haben sich die Pharisäer aufgeregt. Also man kann es kurz zusammenfassen, in Jesus ist die Gnade Gottes den Menschen erschienen. Und er konnte ihnen so begegnen, weil er selbst am Kreuz das Gericht später getragen hat. Aber dieses Werk von Golgatha, als Jesus die gerechte Strafe für alle Schuld dieser Welt von allen Seiten aller Menschen auf sich genommen hatte und gesühnt hat, dieses Werk hat Ewigkeitscharakter. Und deshalb kann der Evangelist Johannes in Johannes 1 auch sagen, von seiner Fülle haben wir schon zu alttestamentlichen Zeiten genommen, Gnade um Gnade. Also in Jesus ist die Gnade Gottes erschienen. Das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit aber ist durch Christus geworden. Nun, also wenn Schuld und Gericht vor Augen steht, die Notwendigkeit von Vergebung, dann erst kann das Heil in Jesus so richtig erkannt werden. Und in diesem Sinne will ich die Frage stellen, bist du, der du dich Christ nennst, bist du schon Johannes dem Täufer in deinem Leben begegnet? Kennst du das in deiner Lebensgeschichte, ja im Zusammenhang deiner Bekehrungsgeschichte, möchte ich sagen? Kennst du das oder war es für dich schon immer klar von klein auf, Gott hat uns lieb, ja, und Jesus hat dich lieb, Jesus hat die Kinder lieb. Und vielleicht hast du gedacht, ist doch klar, ich bin ja auch ein Lieber. Ist doch klar, dass er mich lieb hat, ne? Und er kann ja froh sein, dass er mich hat. So habe ich mitbekommen, gibt es heute sogar theologische Tendenzen, dass Leute so von der Liebe Gottes sprechen. Dass sagen, du bist wertvoll, du bist wichtig. Und guck mal, weil du so wichtig bist, ist Gott durch Jesus in diese Welt gekommen. Hat er den Himmel verlassen, für dich ist er gekommen. Irgendwie stimmt es doch, ja? Aber ein Theologieprofessor hat es einmal sehr schön, finde ich, auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Gott liebt uns nicht, weil wir liebenswürdig wären, weil wir besonders hervorstechend wären oder was Besonderes wären. Gott liebt uns nicht, weil wir wertvoll sind, sondern wir erkennen unseren Wert darin, dass Gott uns liebt, und zwar in bedingungsloser Liebe, obwohl er uns kennt. Wir erkennen unseren Wert darin, dass Gott uns liebt, obwohl er uns kennt. Aber gemessen an dem, wie unser Leben getrennt von Gott aussieht, können wir sagen, warum soll ich mich mit sowas abgeben? Ist ja nichts Besonderes, ja beschmutzt mit Sünde und schlecht, liegt im Dreck. Aber die Liebe Gottes ist eben größer und viel mehr, als wir unter Liebe verstehen. Wir lieben, wir Menschen, wir lieben das Liebenswürdige, das Attraktive, das Hervorstehende, besonders Schöne. Gott liebt bedingungslos. Und das Staunen über diese Liebe kann erst so richtig erkannt werden, wenn klar wird, wie groß das Problem der Sünde des Menschen ist. Also, hast du dein Leben schon einmal im Lichte Gottes erkannt? Diese Frage kann man sich stellen, bist du schon einmal Johannes dem Täufer begegnet? Nun aber, wenn das passiert ist in unserem Leben, dann hat es im besten Falle uns zu Jesus geführt. So erklärt es Paulus dann im Galaterbrief. Was ist der Sinn des Gesetzes? Die Frage wird immer wieder rhetorisch von ihm auch gestellt im Römer und im Galaterbrief. Und er sagt an einer Stelle, es ist ein Zuchtmeister, ein Pädagoge, ein Erzieher, der hinführen will zu Jesus. Das Gesetz ist der Spiegel, in den du guckst und sagst, ach du liebe Zeit, wie sehe ich denn aus? Und Jesus ist der, der den Waschlappen nimmt und dich sauber macht, ja? Und wenn du sagst, ich sehe in Ordnung aus, also ich habe gerade eine Pfütze reingeguckt, so schlecht sieht es nicht aus, ja, ich gehe ganz selbst überzeugt weiter durchs Leben, da können aber deine Mitmenschen sagen, also mit dir ist nicht alles in Ordnung. Und da sind wir allgemein ganz gut im Erkennen der Fehler anderer, ja, uns selber, da ist ein bisschen schwieriger. Nun gut, aber wenn das Gesetz seinen Dienst erfüllt hat, dann ist die Blickrichtung des Gläubigen schlussendlich nicht mehr aufs Gesetz gerichtet, sondern wir schauen auf die Herrlichkeit des Herrn, so erklärt es Paulus in 2. Korinther 3, Vers 18, als Gegenüberstellung zum Weg des Gesetzes. Nein, der Weg der Gnade des neuen Bundes ist, wir sind jetzt auf Jesus ausgerichtet, den für uns Gekreuzigten, den Auferstandenen und den gegenwärtigen Herrn im Heiligen Geist. Wir schauen auf ihn, seine Herrlichkeit, wie er ist. Und wir sind jetzt nicht auf den Buchstaben ausgerichtet, das muss ich alles machen, sondern sind auf ihn ausgerichtet und wir erleben etwas Wundersames. Wir schauen auf die Herrlichkeit des Herrn, schreibt Paulus, und wir werden verklärt, Metamorphose steht da im Griechischen, also verwandelt, wir werden verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, der Geist ist. Also Gottes wirksame Gegenwart in uns durch seinen Geist, das ist das Wunderbare, Herrliche, was uns befreit aus der Realität unserer menschlichen Begrenztheit. Der Mensch auf sich selbst geworfen, der kann nicht sein, was er in der Gemeinschaft oder wie Paulus es sagen würde, was er in Christus sein soll. Und wenn das Gesetz also seinen Dienst getan hat, dann ist unsere Ausrichtung nicht mehr aufs Gesetz, dann ist es in Ordnung. Johannes sagt es an einer Stelle im Blick auf Jesus, als er aufgetreten war, sein Dienst muss zunehmen, meiner muss abnehmen. Ja? Und insofern dürfen wir wirklich, wenn wir in der Tiefe erkannt haben, vielleicht muss es auch immer wieder mal passieren, dass wir erkennen, ja, ohne Jesus kann ich nichts Gutes tun. Jesus sagt, das neue Leben besteht also darin, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und ohne mich könnt ihr nichts tun. Als ich frisch bekehrt war, dachte ich also irgendwie, das ist schon ein bisschen krass ausgedrückt, ohne mich könnt ihr, also ein bisschen Gutes kann man doch schon auch noch tun. Aber der Herr lehrt es uns dann mit der Zeit ganz klar, dass ich es heute mit viel größerer Überzeugung sage als damals. Er hat hundertprozentig recht. Das Gute kommt nicht von uns Menschen, es kommt nur von Jesus her. Deshalb braucht es die Ausrichtung auf ihn. Und je klarer wir das erkannt haben, wie Paulus es in Römer 7 an einer Stelle sagt, denn ich weiß, dass in mir, das heißt also ich auf mich geworfen, wenn es nur um mich ginge, dass in mir, das meint in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Nichts. Null. Und das Gute kommt an Jesus, Herr. Er ist gut. Wir brauchen ihn. 100%ig, 24 Stunden pro Tag. Nun gut. Also, und damit sind wir jetzt beim Text. Ganz wunderbar. Ich will da noch ein paar Dinge streifen. Ich habe ja gesagt, ich will den Schwerpunkt auf diesen Aspekt setzen heute mit Johannes dem Täufer. Keine Angst, es geht jetzt keine halbe Stunde mehr. Aber ich will jetzt einmal diese Lichter, die uns da aufleuchten in dem Text ab Vers 67, noch kurz ansprechen. Und schon ein bisschen die Freude vorleuchten lassen, ist ja Advent und es darf ja was leuchten, ja. Aber das volle Licht ist heute noch nicht da, entsprechend meiner Predigt, sondern ich habe den Schwerpunkt auf Johannes den Täufer gelegt und jetzt will ich es auch hier nochmal zeigen, warum ich diesen Schwerpunkt gesetzt habe. Nun gut, der Zacharias, also Vers 67, wird vom Heiligen Geist erfüllt, er weissagt und sprach, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Ich habe es eingangs schon gesagt, er spricht von Jesus. Und er spricht hier in Vergangenheitsform. Das ist der Charakter von prophetischer Rede. Das ist der Ewigkeitsblick sozusagen, der auf Ereignisse gerichtet ist und wie er es anspricht und beschreibt. Er hat besucht und erlöst sein Volk. Er hat seinen eigenen Sohn auf dem Arm, aber er spricht von Jesus, der erst noch in 6 Monaten geboren werden sollte. Ja? Er sieht die Heilsgeschichte, die sich hier erfüllt. Und der Heilige Geist legt ihm da Dinge aufs Herz und auf die Lippen, von denen ich annehme, dass er selber nicht wusste, was er für eine Dimension anspricht. Ja, das gibt's ja. Also war es der Haifas oder der Hannas im Verhör von Jesus, da sagt er, es ist besser, dass einer für viele stirbt, bevor das ganze Volk stirbt. Dann ergänzt da der Evangelist und sagt, das sagt er aber nicht, weil er etwas wusste, sondern weil er Hohepriester war und weil es der Heilige Geist sozusagen ihm so in den Mund gelegt hat. Und so kann es beim Zacharias auch gewesen sein, wie er erfüllt wurde vom Heiligen Geist und weissagte. Und er hat uns aufgerichtet, eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten. Eine Macht des Heils, Apostel Paulus sagt in Römer 1, Vers 16, dass das Evangelium von Jesus Christus eine Kraft Gottes, eine Dynamis ist, uns zum Heil, zur Rettung, also einen Menschen aus der Gottesferne, aus der Verlorenheit in die Gottesgemeinschaft hineinzuretten, da braucht's Kraft. Das ist nicht menschliche Kraft, das ist Gottes Kraft, Gottes Macht. Und so beschreibt es der Zacharias, das hat uns aufgerichtet, eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David, also in der Linie Davids, da gäbe es manche alttestamentlichen Stellen, wo Jesus als der Sohn Davids angekündigt wird. In der Linie Davids meint das, als Nachkomme Davids, nach dem Fleisch, wie man so sagt, die menschliche Linie war ja nicht gezeugt wie sonst ein Mensch, sondern vom Heiligen Geist der Maria in den Leib gelegt. Das, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, ich habe es schon angesprochen, fällt uns die Zeit, wären manche prophetische Stellen auch interessant, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Der Zacharias hat natürlich menschlich gedacht an die Bedrückung durch die Römer, Besatzungsmacht und dass endlich wieder eine Friedenszeit einkehren sollte, wie zur Zeit des Königs Davids. Eine Zeit, die es nie wieder in der Geschichte Israels so gegeben hatte, von den äußeren Umständen her. Aber was sagt Zacharias durch den Heiligen Geist? Erlöst von der Hand unserer Feinde, errettet von unserer Hand unserer Feinde aus der Hand aller, die uns hassen. Es gibt einen Feind, der uns hasst und der uns umbringen will. Es ist der Teufel, der Widersacher Gottes, der Schlechter der Menschheit, der Menschen kaputt machen will, der sie von Gott ferne halten will und der sie in Angst halten will. Und die Frommen, die Bemühten, die will er auch in Angst bringen, indem er ihnen ihre Sünden vorhält. Er ist der Verkläger der Brüder, der sie verklagte bei Tag und Nacht. Aber Jesus hat die Anklage zunichte gemacht, als er am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht. Und wer sich an ihm festmacht, wer an ihn glaubt, von dem heißt es, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ja, an ihn zu glauben, das meint, Vergebung der Schuld zu haben für das ganze Leben. Und deshalb Errettung aus der Hand des Feindes, dessen, der uns hasst, unser Leben zerstören will. Und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund, also alles, was vorhergesagt wurde, an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten, ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Das meint Christsein tatsächlich. Eine innige, von Liebe, Vertrauen und Offenheit geprägte Beziehung zum lebendigen Gott, zu dem, vor dem wir keine Angst mehr haben müssen, sondern zu dem wir sagen dürfen durch den Heiligen Geist, Abba, lieber Vater, wie ein kleines Kind seinen Papa anspricht. So innig soll dieses Verhältnis sein, ihm gehörend und nicht mehr dem Feind. Ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit, ganz ihm gehörend und von ihm geprägt und Gerechtigkeit. Und jetzt Vers 76, 77. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. Also da habe ich ja vorhin einiges dazu gesagt. Das ist der Grund, dass du seinen Weg bereitest. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Erkenntnis des Heils, jawohl, Vergebung der Sünden. Aber wer erkennt, dass das Heil ist und dass er Vergebung braucht? Nur der, der seinen Zustand auch wirklich im Lichte Gottes erkannt hat. Und deshalb war der Johannes der Täufer so wichtig, der deutlich gemacht hat, wie es dunkel ist und dass sie Vergebung brauchen, Veränderung. Dann kann das Licht nämlich aus der Höhe, wie es in Vers 78 heißt, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Denen soll es erscheinen. Und es gibt viele Menschen, ja, viele Menschen sitzen in der Finsternis. Sie haben Jesus noch nicht als das Licht der Welt erkannt und ihr Leben geht kaputt in der Trennung von ihm. Aber wenn du sie fragen würdest, was ist dein größtes Problem? Dann würde es heißen, der andere ist das Problem oder meine Krankheit, mein sozialer Status, mein Bankkonto, das leer ist. Das ist mein größtes Problem. Wenn das anders wäre, dann ginge es mir auch besser. Aber das Wort Gottes und der Prophet Johannes, der würde sagen, dein größtes Problem ist deine Gottesferne. Und wenn du das als Problem erkennst, dann wirst du die Lösung des Problems erkennen können. Jesus Christus, das Licht der Welt, das in deine Finsternis hineinkommen will und die Finsternis vertreiben. Aber zuerst musst du erkennen, wie es um dich wirklich steht. Und das wünsche ich uns auch in diesem Sinne und Zusammenhang, dass wenn wir im Alltag in diesen Tagen ins Gespräch kommen, dass wir das rechte Wort zur richtigen Zeit haben für unser Gegenüber. Wenn wir vielleicht auch über die vielen Lichter, die jetzt leuchten, ins Gespräch kommen und den Einstieg finden und sagen, was bedeuten eigentlich diese Lichter für dich? Ha, das ist halt schön und romantisch. Dann kannst du sagen, für mich bedeutet es ein Hinweis auf Jesus, das Licht der Welt, der in diese Finsternis und Dunkelheit hineingekommen ist. Ha ja, das ist eine schwierige Zeit, in der wir gerade leben. Krieg und Probleme und oh, mein eigener Leben und mein Nachbar, ganz schlimm. So, und dann können wir sagen, aber die Bibel sagt, dass das größte Problem unsere Sünde ist. Das ist wie eine Finsternis, die uns umhüllt, dass wir das Licht gar nicht sehen können. Und wir brauchen Vergebung der Schuld. Wissen Sie denn, wie es um Ihr Leben steht? Nach Gottes Maßstab müssen Sie mal die 10 Gebote durchackern und sich mal fragen, ist es in meinem Leben so? Und wenn Sie dann merken, das stimmt gar nicht, so ist es ja gar nicht in meinem Leben, dann verstehen Sie, dass Jesus das größte Problem von uns gelöst hat, dass er am Kreuz sein Leben gegeben hat. Suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Soweit für heute und in 14 Tagen, soviel ich weiß, so Gott will, gibt es dann Fortsetzung, aber nur hier in Gschwend und nicht online. Okay, singen wir wahrscheinlich noch ein Lied. Du sagst, wie es weitergeht und ich bete noch zum Schluss. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Kommen in diese Welt, dass du wirklich das Licht bist, der es hell macht in unserem Leben. Aber ich danke dir, Herr, auch, dass du durch deinen Geist auch Selbsterkenntnis zunächst schenken willst, dass wir erkennen, wie es um uns steht, dass wir nicht denken, wir gehen mit der weißen Weste durchs Leben, sondern dass du uns gezeigt hast oder noch zeigen willst, wie es wirklich nach deinem Maßstab gemessen mit unserem Leben aussieht. Und ich bitte dich, wirke in diesen Tagen auch, dass Menschen sich in deinem Licht erkennen und dann dich als das Licht erkennen, durch das Vergebung der Schuld und neues Leben kommen kann. Ich danke dir für diese Advents- und Weihnachtszeit. Segne unsere Gespräche und Begegnungen. Wirke du durch deinen Heiligen Geist und bereite du alles vor. Schenk uns das rechte Wort zur richtigen Zeit. Vielen Dank. Amen.